Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wer das Kondom heimlich abzieht beim Geschlechtsverkehr, wird bestraft. Stealthing nennt sich diese Masche, bei der der Mann sich heimlich das Kondom entfernt, kommt von Stealth, Englisch für Heimlichkeit, denn die Frau bekommt von all dem nichts mit.
Dass Stealthing eine Sauerei ist, das konnte man eigentlich auch schon vorher wissen, wie das jetzt bestraft wird.
Das ist die große Frage, wie wird's bestraft? Es gab jetzt das erste Urteil in einem Stealthing-Fall in Deutschland. Wir schauen uns das gemeinsam an mit Joachim Renzikowski. Er ist Experte für Sexualstrafrecht. Außerdem sprechen wir heute über weniger. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett. Das möchte nämlich Ernährungsministerin Julia Klöckner.
Der Staat ist nicht die Geschmacksnanny oder Geschmacksgouvernante. Wir werden auch keine Rezepte vorschreiben. Aber es geht um eine kluge, eine datenbasierte Analyse und auch um die Rahmenbedingungen dafür, dass die gesunde Wahl eine einfache Wahl wird, die zum Lebensalltag unserer Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland auch passt.
Nur die große Frage ist, wie möchte sie all das erreichen? Und das zweite weniger, das kommt heute von der EU-Kommission. Die will nämlich weniger Müll in Zukunft und verbietet Trinkhalme, Plastikteller, Einwegprodukte aus Plastik. Auch das schauen wir uns jetzt in diesem Podcast für euch genauer an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist weder harmlos noch ein besonders intelligenter Spaß, wenn ein Mann beim Sex heimlich das Kondom abstreift. Dann nennt sich das Stealthing und führt bei den Betroffenen zu großem Ärger und Ängsten. Frauen können ungewollt schwanger werden oder sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit anstecken. Jetzt gab es in Deutschland das erste Urteil in einem Stealthing-Fall. Ein 37-jähriger Mann, Polizist, und eine 21-jährige Polizeimeisteranwärterin hatten Sex, einvernehmlich das alles mit Kondom. Er zieht beim Positionswechsel das Kondom ab und ejakuliert auf sie. Sie zeigt ihn wiederum an. Das Amtsgericht Berlin hat ihn jetzt zu 8 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von knapp 3.100 Euro verklagt. Das Urteil ist allerdings umstritten, weil einige Experten sagen, Stealthing ist eigentlich eine Vergewaltigung. Darüber habe ich heute mit Joachim Renzikowski gesprochen. Er ist Experte für das Sexualstrafrecht. Ich wollte von ihm wissen, tja, der Mann in Berlin, der wurde jetzt für einen sexuellen Übergriff verurteilt, nicht für Vergewaltigung, wie er das einschätzt.
Also der Unterschied zwischen Vergewaltigung und sexueller Übergriff besteht darin, dass bei einer Vergewaltigung immer eine Penetration dazukommen muss, während ein sexueller Übergriff weniger gewichtige sexuelle Handlungen erfasst. Und wenn der Angeklagte hier nach dem Abstreifen des Kondoms nicht mehr den Geschlechtsverkehr weitervollzogen hat, fehlt es an so einer Penetration und deswegen ist es keine Vergewaltigung.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das Gericht hat völlig richtig entschieden?
Also auf jeden Fall war hier eine Verurteilung wegen Vergewaltigung, stand die nicht im Raum. Die andere Frage ist halt, und das ist das Problem hier, und es ergibt sich auch eigentlich aus Ihrer Anmoderation ganz wunderbar, ist das eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen der anderen Person? Mhm. Dafür spricht, dass die sich über die Art und Weise und über die Verhütung ausgetauscht haben und darüber geeinigt haben und die Frau nicht einverstanden gewesen wäre mit einem unverhüteten Geschlechtsverkehr, denn sie wollte das ja so. Und wenn er jetzt also das Kondom abstreift, dann verlässt er die ursprüngliche Einigung. Mhm. Die Frage allerdings jetzt ist, ob die Änderung ihre sexuelle Selbstbestimmung betrifft oder nur die Gesundheit. Wenn man nämlich jetzt hergehen würde und sagen würde, es geht ja hier nur um ein Gesundheitsrisiko, dann könnte man sagen, die richtige Adresse für solche Sachen ist nicht das Sexualstrafrecht, sondern die Delikte gegen, also die Körperverletzungsdelikte. Mhm. Ich würde dazu noch eine Erklärung geben. Man kann aber sehr wohl sagen, dass hier die sexuelle Selbstbestimmung und nicht nur Gesundheitsfragen betroffen sind, weil die Art und Weise des Geschlechtsverkehrs oder der sexuellen Praktik auch dazu gehört und es natürlich einen Unterschied macht, ob sich jemand vor mir befriedigt oder jemand auf mich ejakuliert und so weiter. Mhm. Und deswegen ist der hier auch nach 177 Absatz 1 wegen dieses sexuellen Übergriffs verurteilt worden, weil es eben nicht nur um Schutz der körperlichen Unversehrtheit geht, sondern um die sexuelle Selbstbestimmung.
Das heißt, das Urteil wäre auch anders ausgefallen, wenn die Frau Folgen des Geschlechtsverkehrs davon getragen hätte, sprich wenn sie, sagen wir mal, schwanger geworden wäre oder vielleicht Geschlechtskrankheiten von ihm bekommen hätte?
Geschlechtskrankheiten sind eine Körperverletzung, Schwangerschaft nicht.
Jetzt ist es ja so, Herr Rentzikowski, wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, dann ist es in den meisten Fällen was sehr Intimes.
Ja,
und
genau.
Es sind auch meistens nur zwei Menschen dann anwesend.
Ja.
Es ist ja schwierig, es gibt keine Zeugen. Das heißt, die Beweisführung, auch beim Stealthing, ist ja unglaublich kompliziert.
So ist es. Die allerwenigsten Delikte werden vor Zeugen begangen. Und jetzt hatte man vor der Reform des Sexualstrafrechts im Jahr 2016 einen engeren Tatbestand, der eine Nötigung verlangt hat oder gar Gewalt. Und solche zusätzlichen Akte oder Voraussetzungen hinterlassen meistens Spuren, die es den Gerichten dann etwas einfacher machen, die Geschichte der Opferzeugin auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Und jetzt hat man tatsächlich nur noch das Verhältnis, die eine sagt, ich habe das nicht gewollt, und der andere sagt, aber doch. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, und das ist ein sehr schwer zu lösbares Problem. Aber das ist mit diesem Fall nicht besonders, sondern es ergibt sich für alle Fälle des neuen Rechts, wenn ich nur noch auf die Einwilligung abstelle.
Ja. Es heißt ja, wie Sie gerade schon zitiert haben, sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen. In dem Fall, den wir jetzt da haben, ist doch dieser Wille gebrochen worden, oder?
Also er ist missachtet worden, ja.
Ja, aber trotzdem, von der Strafe her, ist es dann nicht das Maximum rausgeholt worden in Richtung Vergewaltigung, sondern eher ein milde ausgefallenes Urteil.
Ja, natürlich, weil es verschiedene Abstufungen gibt, wie schwer so eine Tat sein kann. Und da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Gewalt, Körperverletzung, schwerste Verletzungen, Einsatz von Waffen, von Messern oder einfach nur die sexuelle Handlung und die Bandbreite möglicher sexueller Handlungen, die gegen den Willen der betroffenen Person strafbar sind, reicht sehr weit. Es kann ein aufgedrängter Kuss sein.
Sagt Joachim Rentzikowski. Er ist Professor für Sexualstrafrecht. Stealth ist Englisch und bedeutet Heimlichkeit. Es gibt eine Heimlichkeit, die einige Männer anscheinend spannend finden, während des Geschlechtsverkehrs, nämlich sie ziehen heimlich das Kondom ab, ohne dass es der Partner oder die Partnerin mitbekommen. Jetzt wurde ein erster Stealthing-Fall in Deutschland vor dem Gericht verhandelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bye bye Plastikstrohhalm, bye bye Plastikgabel, bye bye Plastikteller. Von den Sachen könnt ihr euch schon mal langsam verabschieden. Die EU hat sich nämlich auf ein Verbot von Einwegplastik geeinigt. Das soll in 2 Jahren in Kraft treten, also 2021. Außerdem sollen die EU-Staaten mehr recyceln. Mit den Maßnahmen soll der weltweite Berg an Plastikmüll, der viel zu oft im Meer landet, reduziert werden. Rahel Klein aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut, auch diesen EU-Beschluss und was es für Folgen hat. Welche Produkte fallen denn jetzt unter dieses Verbot?
Also es sind 10 Punkte, die die EU in ihrer Mitteilung da auflistet. Dazu gehört, du hast schon angesprochen, Plastikbesteck, also Gabeln, Messer oder Löffel, die man nur einmal benutzt und dann wegwirft. Außerdem werden Wattestäbchen aus Plastik verboten, Plastikteller, Strohhalme aus Plastik und auch Lebensmittelbehälter aus Polystrol. Das ist dieses geschäumte Plastik, wo so viele Fastfood-Boxen draus sind. Das sind alles Dinge, für die es schon gute Alternativen gibt, sagt die EU-Kommission. Bei Feuchttüchern muss ab 2021 eine Kennzeichnung auf die Verpackung, wo über die Umweltschäden informiert wird. Und bei diesen Einweg-Tabakfiltern aus Plastik ist es so, dass die Hersteller da künftig an den Kosten fürs Wiedereinsammeln beteiligt werden können. Und dass es genau diese Produkte sind, das hat einen guten Grund, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Die verbotenen Produkte zählen zu den 10 Gegenständen, die in Europa am häufigsten an Meeresstränden gefunden werden. Außerdem werden alle diese Produkte nur eine sehr kurze Zeit benutzt und dann werden sie weggeworfen. Und wenn sie falsch entsorgt werden, dann schaden sie der Umwelt. Hier ist also der Bedarf zu handeln am größten.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Sachen, die verboten werden, da gibt es auch überall schon Alternativen für. Welche wären es zum Beispiel?
Also bei Plastikstrohhalmen gibt es ja wirklich ganz verschiedene Sachen. Da gibt es zum Beispiel welche aus Pappe, die man benutzen kann.
Die werden aber ziemlich schnell weicher, ne?
Ja, das stimmt. Die sind aber natürlich relativ günstig. Dann gibt es Trinkhalme aus Edelstahl oder aus Glas zum Beispiel. Die haben den Vorteil, dass du sie auch in die Spülmaschine stecken und dann einfach reinigen kannst und sehr, sehr oft wiederverwenden kannst. Dann gibt es Trinkhalme aus Holz oder Bambus, wobei Bambus so den Nachteil hat, dass es recht stark nach Bambus schmeckt und die kannst du auch nicht so einfach sauber machen. Mhm. Dann gibt es auch Trinkhalme aus Makaronis, die haben wir auch hier mal bei Deutschlandfunk Nova getestet. Die wurden so ungefähr nach 45 Minuten weich. Und da gibt es außerdem auch welche aus Apfelresten, die werden auch irgendwann weich, so nach 60 Minuten. Aber die kannst du dann sogar aufessen.
Mhm. Praktisch, bei 45 Minuten eignet sich es natürlich nicht für einen Longdrink.
Nee, man muss schnell trinken.
Wir halten fest, es gibt da schon echt ziemlich viele Alternativen, oder?
Genau, also bei den Trinkhallen kannst du sehr, sehr gut auf Plastik verzichten. Das machen jetzt auch schon viele Bars. Die benutzen entweder gar keine Strohhalme mehr oder dann eben nur auf Nachfrage, weil die für die meisten Drinks auch gar nicht nötig sind. Oder nehmen halt die Alternativen. Zum Beispiel in der Bar am Steinplatz in Berlin. Da ist man vor einem Jahr auf Glas-Trinkhalme für die Kunden umgestiegen. Das hat mir Anne Linden erzählt. Die ist da Bartenderin.
Man sieht einfach, wenn man gerade gegen Ende des Abends, wenn man sich dann auch sich mit dem eigenen Müll, den man produziert, auseinandersetzt, merkt man halt recht schnell, was sich da für Berge an Plastik anhäufen. Also es ist wirklich auch mit der aktuellen Thematik, die überall besprochen wird, kann man da einfach nicht mehr weggucken, wenn man abends da einen Berg an Plastiktrinkhalmen hat.
Ja, deswegen eben jetzt Glas. Und die Kunden nehmen das auch alle sehr, sehr positiv auf, sagt Anne. Die finden es super, dass es da eben auch ein Bewusstsein für gibt. Und um die Drinks zu mixen, da nehmen Anne und ihre Kollegen so Metallhalme.
Also Strohhalm ist unproblematisch, da gibt es ordentlich Alternativen. Wie sieht es bei anderen Sachen aus, die von der EU-Kommission verboten werden sollen?
Ja, bei Wattestäbchen, da gibt es auch Alternativen aus Holz oder Papp. Und bei Einweggeschirr, da sind die Varianten aus Zuckerrohr oder Palmblättern eine ganz gute Alternative. Die sind zum Teil natürlich deutlich teurer. Ich habe mal geschaut, so 25 Teller aus Palmblatt kosten um die 15 Euro im Netz, also nicht ganz günstig. Dann kann man sich so Löffel, Gabel oder Messer aber auch selber machen. Da gibt es im Internet Anleitungen auf Blogs, wie man sich aus einem Teig aus Hirse, Reis und Weizen die selber backen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut das funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mhm. Zumindest beim Messer wäre ich eher skeptisch. Löffel, Gabel kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Ja, und für die gute alte Pommesgabel, da gibt es ja einfach den Holzpiekser. Ne? Das ist sehr, sehr easy.
Ja, das ist natürlich toll. Vielleicht können wir mal eine kleine Backsession auch machen und hinterher das Ganze dann auch wieder aufessen.
Sehr, sehr gerne.
Die EU-Kommission verbietet Einwegplastikprodukte. Ab 2021 soll das alles in Kraft treten. Welche Alternativen es da für die Sachen gibt, die dadurch wegfallen, hat euch Rahel Klein erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wir Deutschen, wir essen zu viel. Zu viel Zucker, zu viel Fett und zu viel Salz. Wir schieben zu Weihnachten die glasierte Tiefkühlgans in den Ofen rein und dann freuen wir uns auch noch. Und was haben wir davon? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes. Das geht so nicht weiter.
Im Klartext heißt das, wir brauchen einfach weniger zugesetzte Zucker und Fette in den Lebensmitteln, die besonders häufig gegessen werden und trotzdem ausreichend Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe.
Das sagt unsere Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Deshalb will sie jetzt an der Rezeptur für Fertigprodukte auch was drehen. In den nächsten 5 Jahren soll der Zuckeranteil dort sinken. Der Haken an der ganzen Sache, es ist freiwillig. Das geht so gar nicht, sagen jetzt zum Beispiel die Verbraucherorganisationen. Und eine davon ist Foodwatch. Doch wie sieht dieser Plan genau aus? Darüber habe ich heute mit Panayotis Gavridis aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Ich wollte erstmal wissen, weniger Zucker, weniger Fett, weniger Salz klingt sinnvoll. Wie genau soll es durchgesetzt werden?
Na, du hast es im Prinzip schon erwähnt. Das Ganze soll freiwillig passieren. Also die Lebensmittelbranche, die soll sich jetzt mal Gedanken machen, wie sie konkret denn dafür sorgen kann, dass bestimmte Produkte dann eben salzarmer, zuckerarmer und fettarmer werden. Denn, so Klöckner, sie erteilt dem eine Absage, dass man das nicht gesetzlich vorschreiben solle. Denn der Staat, der sei nicht die Geschmacksnanny, sagte sie. Das heißt konkret, die Hersteller denken sich neue Rezepturen aus und der Staat, also ihr Ministerium in dem Falle, da will man zum Beispiel auch kalorienarmen Zucker fördern aus der Zuckerrübe. Das ist das Stichwort Innovation. Also man will da gucken, was es sozusagen für Mittel gibt. Was wir wissen, was es für Zusagen gibt, konkret haben wir die Getränkeindustrie, die sagt, die will bis 2025 ihre nicht alkoholischen Produkte Produkte. Sie will bei den Produkten den Zuckergehalt um 15% reduzieren. Bei Frühstückscerealien für Kinder, die sollen dann 20% weniger Zucker enthalten. Und Kinderjoghurt, da soll 10% weniger Zucker drin sein. Bäckerhandwerk, Stichwort Brot, so heißt es, Salzspitzen, da soll auch weniger Salz drauf oder rein. Und auch in Fertigspitzen soll es auch nochmal weniger Salz geben. Allerdings hat sie gesagt, das kommt erst im nächsten Jahr etwas konkreter dann.
Warum liegt der Fokus denn da bei ihr so auf den Fertigprodukten?
Kurz gesagt, weil, das ist ihre Meinung, das sind Trendprodukte. Sie sagt, immer mehr Leute kaufen diese, also Fertigpizzen, aber auch so Fertigsuppen. Im Supermarkt hast du dann schon die vorgekochte Suppe im Glas teilweise ja schon. Und deswegen müsse man, also es werde zu wenig oder weniger als früher gekocht zu Hause, und man müsse eben darauf reagieren, dass, wenn die Leute schon mehr von dem Kram essen, dass der Kram dann auch irgendwie ein bisschen gesünder wird.
10% weniger Zucker in den nächsten 5 Jahren, das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Lass mal schauen, wie sinnvoll das denn alles ist. Wo liegt denn der Zuckeranteil momentan? Hast du mal ein paar Beispiele bei Produkten?
Ja, ich habe eben gerade noch ein Beispiel rausgesucht. So der klassische Erdbeerbecher. Sei jetzt mal dahingestellt, wie viel Erdbeer tatsächlich drin ist, wenn man sich einfach mal für Erwachsene, also wenn wir den jetzt essen, dann hätten wir jetzt irgendwie Zucker pro 100 Gramm immer, sind 12,5 Gramm, Salz 0,08. Wenn du das Ganze jetzt einem Kind gibst und dem Kindererdbeerbecher, dann hast du Zucker 14,1 und Salz 0,18. Das heißt, der Erdbeer-Joghurtbecher für Kinder, der hat viel mehr Salz und auch viel mehr Zucker drin. Jetzt nicht so viel mehr, aber er hat immer, das ist teilweise im Durchschnitt meistens auch das Kinderprodukt, eben damit Kinder auch angelockt werden mit so einem bunten Logo, auch mit so einem Bärchen drauf und Erdbeer und so. Da wird es so ein bisschen dann illustriert und da will man dann eben auch ansetzen. Deswegen auch der Schwerpunkt, dass sozusagen bei Kinderprodukten, bei Kinderjoghurten, dass da eine Reduktion stattfindet.
So, jetzt die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert die Pläne von Julia Glöckner. Was wünschen die sich?
Na, die sagen im Prinzip, uns fehlt komplett das Thema Lebensmittelampel, gar nicht angegangen wird. Also die sozusagen die Orientierungshilfe für mich als Konsument, wie viel Salz, Zucker, Fette sind denn da drauf, also farblich gekennzeichnet. Die sagen, wir fordern eine Limonadensteuer, ähnlich wie in Großbritannien. Und sie sagen auch, ungesunde Kinderlebensmittel, die sollte man eigentlich beschränken. Und im Prinzip, also was die Lebensmittelkennzeichnung angeht, da soll auch nächstes Jahr was kommen. Also da kommt sehr wahrscheinlich auch was. Aber Foodwatch sagt, das ist eigentlich total lasch, was hier verabredet wurde. Das hat mir Andreas Winkler gesagt von Foodwatch.
Diese Ministerin ist gesundheitsgefährdend, denn während andere Länder längst wirksame Maßnahmen gegen Fehlernährung und Übergewicht ergreifen, fällt Frau Glöckner nichts anderes ein, als nur rein freiwillige Vereinbarungen mit der Lebensmittelwirtschaft zu treffen. Das reicht schlichtweg nicht.
Genau, das reicht schlichtweg nicht. Da sagt man eben, da muss mehr kommen. Julia Glöckner, die lehnt eine Zuckersteuer wie in Großbritannien ab. Das heißt, sie sagt, diese Steuer könnte nicht zum Selbstzweck werden. Sie wolle mehr. Sie möchte sozusagen mehr erreichen, indem sie auch für mehr Aufklärung sorgt. Und beim Thema Lebensmittelkennzeichnung, ich habe es gerade schon erwähnt, da soll es im nächsten Jahr dann einen Vorschlag geben. Da müssen wir mal abwarten. Ich denke mal, also die Lebensmittelbranche, die sagt jetzt schon, sagt sie eigentlich schon seit Jahren, das bringt alles nichts. Das verwirrt den Verbraucher und das brauchen wir eigentlich nicht. Und die Verbraucherschützer sagen, nee, wir brauchen da auf jeden Fall mal bald eine farbliche Lösung auf den Joghurtbechern und Fertigpizzen.
Unsere Ernährungsministerin Julia Glöckner möchte, dass wir weniger Salz, Fett und Zucker zu uns nehmen und hat mit der Lebensmittelindustrie einen freiwilligen Deal verabredet. Das kritisieren wiederum Verbraucherschützer und sagen, das wird nicht viel bringen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Jahr geht zu Ende und wenn Facebook-Chef Mark Zuckerberg zurückblickt auf 2018, dann wird er vermutlich sagen, das war kein gutes Jahr. Er stand vor dem US-Kongress und vor dem EU-Parlament und hat dort um Entschuldigung gebeten für den Umgang seiner Firma mit unseren Daten. Und jetzt, kurz vor Jahresende, setzt die New York Times nochmal einen oben drauf. Der Datenskandal um Facebook, er geht weiter. Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was ist da rausgekommen?
Dass Facebook Daten weitergegeben hat an mehr als 150 Firmen, darunter Microsoft, Apple oder Amazon. Die hatten laut der Zeitung Zugriff auf die E-Mail-Adressen und Telefonnummern von 100 Millionen Nutzern. Und Netflix und Spotify sollen sogar Zugang gehabt haben zu den privaten Nachrichten, wenn sich jemand über einen Facebook-Zugang dort angemeldet hatte. Und das machen ja viele aus Bequemlichkeit, ahnen aber nicht, dass die Firmen dann theoretisch gleich die persönlichen Nachrichten durchforsten können. Ob und in welchem Umfang das wirklich passiert ist, ist aber nicht klar, denn die beiden Firmen sagen, sie hätten das gar nicht gewusst. Mhm,
trotzdem ganz schön heftig, sowas jetzt zu hören, wo Facebook ja immer wieder Besserung gelobt hat, oder?
Ja schon, wobei viele der Kooperationen mittlerweile beendet sind, sagt Facebook. Da hat sich schon viel getan, spätestens seit dem Skandal um Cambridge Analytica. Und die Dokumente, auf die sich die Zeitung jetzt stützt, sind größtenteils aus dem letzten Jahr. Ich bin da hin und her gerissen, wie schlimm ich das jetzt finde. Einerseits ist es unglaublich, dass es offenbar gar keine Grenzen mehr gibt und die Daten schon fast frei zu fließen scheinen zwischen den Firmen. Andererseits überrascht es mich auch nicht wirklich, denn bei den Anhörungen, da hat Zuckerberg ja manchmal selbst den Eindruck gemacht, dass er gar nicht genau weiß, wie die Daten weitergegeben und genutzt werden.
Wie ist die Reaktion jetzt von Facebook? Wieder reumütig?
Nee, eher selbstbewusst, würde ich sagen. Die sagen, die Schnittstellen sind gar nicht illegal, die Nutzer hätten zugestimmt. Das sieht die New York Times anders. Und laut Facebook sollten die Partnerschaften mit anderen Firmen den Nutzern helfen, zum Beispiel ihre Freunde auch dort zu finden. Facebook nennt in einer Reaktion noch andere Beispiele, wozu die Partnerschaften überhaupt da waren. Wenn man zum Beispiel in seinem E-Mail-Programm ist bei Yahoo, dass man dort seine Kontakte checken lässt, ob die auf Facebook sind, dass du direkt im Browser benachrichtigt wirst, wenn sich auf Facebook was tut, dass du von Spotify aus Lieder direkt auf Facebook empfehlen kannst oder auch einfach, dass auf dem Microsoft- oder BlackBerry-Telefon die Facebook-App laufen konnte. Die New York Times schreibt, dass Facebook die anderen Dienste eigentlich nur als eine Erweiterung des eigenen gesehen hat und das irgendwie auch ein bisschen größenwahnsinnig, wenn das so stimmt.
Aber die Beispiele, die du aufgezählt hast, die zeigen ja auch, dass ein Datenaustausch in den Fällen eben nötig ist. Wie weit würdest du gehen? Ist das jetzt wirklich ein neuer Datenskandal?
Na, wie skandalös das ist, das muss jeder irgendwie für sich entscheiden und sich auch fragen, wie wichtig einem die eigenen Daten eigentlich noch sind. Wie privat sind die überhaupt? Oder muss ich vielleicht darauf verzichten auf Facebook, WhatsApp und Instagram? Oder gibt es noch eine Chance, dass Facebook das Vertrauen zurückholt und Datenschutz noch möglich ist? Es lohnt sich, würde ich sagen, den Artikel der New York Times zu lesen, weil er einfach zeigt, wie Facebook tickt und wie persönliche Daten im digitalen Zeitalter heute das teuerste Gut geworden sind. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass Facebook die Daten verkauft hat. Von diesen sogenannten Partnerschaften haben einfach alle Seiten profitiert.
Die New York Times hat eine große Recherche jetzt herausgebracht. Es geht darum, wie Facebook mit den Daten umgeht. Lest euch das durch, sagt Annike Schäfer aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen jetzt dahin, wo viel Bier fließt. Bei Darts-Turnieren. Die Hallen stinken, die Fußböden kleben und es läuft laute Partymusik, aber alle sind irgendwie happy. Und eigentlich treten da viele Männer an, um den Weltmeistertitel zu kämpfen. Ganz aktuell dieses Jahr sind zum ersten Mal zwei Frauen mit dabei bei der Weltmeisterschaft. Und damit kam Sport1-Darts-Experte Gordon Shumway gar nicht klar. Er hat sich diesbezüglich ziemlich deutlich geäußert und das fliegt ihm gerade um die Ohren. Reden wir drüber mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Grüß dich.
Hallo.
Gordon Shumway kommentierte das Spiel zwischen dem Briten Ryan Joyce und der Russin Anastasia Dobromyslova. Unter anderem so.
Wir wissen ja, Dart ist ein mentales Spiel und Männer werden wahrscheinlich generell immer ein Problem haben, gegen Frauen zu spielen.
Ein mentales Spiel also, bei dem Frauen nicht mitspielen sollten, was sagst du dazu?
Ja, also Shumway sagte ja sogar noch mehr. Also man muss dem Mann, also ihrem Gegner, ein Kompliment aussprechen, wie er damit umgeht. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Es wurde zum Beispiel noch drüber geredet, ob das Mittel der Frau, den Mann zu schlagen, zum Beispiel die Klamottenwahl sein könnte. Und die Wortwahl wurde als sexistisch eingestuft. Und ich sage auch ganz klar, also nach meinen Maßstäben ging da wirklich einiges zu weit. Es ist aber auch ein Phänomen, das in der Sportberichterstattung, mit der ich mich jetzt nun mal schwerpunktmäßig beschäftige, häufiger auffällt. Mhm. Es gab eine ähnliche Empörung nach einem Interview mit Angelique Kerber im ZDF nach ihrem Wimbledon-Sieg. Da wurde eben nicht sehr breit über ihre Leistung, die ja nun wirklich historisch war, dann nach Steffi Graf, wirklich lange Zeit nach Steffi Graf, sondern da wurde relativ schnell umgeschwenkt auf das sogenannte Champions Dinner mit dem männlichen Sieger und ihr Flirtverhalten danach. Mhm. Und auch da gab es eben ähnliche Reaktionen. Also das ist das eine, die eine Ebene, diese sportjournalistische oder Sportreporter-Ebene. Er kann natürlich als Sportreporter diesen Modus kritisieren und die zwei Frauenplätze, die es da jetzt gibt. Er sagte ja zum Beispiel, ich weiß nicht, nicht, was der Zirkus mit den Frauenplätzen soll bei einem professionellen Darts-Turnier. Mhm. Das hat auch Vermarktungsgründe, das spiegelt den Zeitgeist wider, würde ich jetzt sagen. Ja, also das hat einfach zwei Ebenen.
Ja, okay, dann lass uns noch mal ein weiteres Beispiel hören. Er hat ja auch ziemlich viel Kontra bekommen, unter anderem von seinem eigenen Kollegen, auch auf dessen Frage, warum Frauen denn nicht mitspielen sollen. Da sagte Shumway das hier.
Weil die Jungs, die da oben stehen, so ein Ryan Joyce, der trifft auf der PDC-Tour niemals auf eine Frau. Niemals. Es spielt keine Frau die Tour mit. Und urplötzlich bei der WM muss er jetzt gegen eine Frau spielen. Und seine Kumpels lachen ihn schon vier Wochen vorher aus und sagen, du musst gegen die Frau spielen, pass mal bloß auf. Wenn du verlierst, dann darfst du bei uns nicht mehr mitspielen.
Sag mal, haben Frauen aus irgendeinem Grund eigentlich im Darts einen Nachteil?
Also es ist zumindest so, dass bei weitem nicht so viele Frauen Darts spielen und deshalb natürlich auch nicht so eine große Chance haben, da ganz oben mitzuspielen, weil einfach die Grundgesamtheit viel kleiner ist. Es ist de facto so, dass Frauen da bisher sportlich nicht an die Männer rangekommen sind, zumindest nach den Maßstäben, die da gerade gelten. Das wird teilweise mit Psyche und Sozialisation erklärt, aber da rätseln auch selbst Insider noch, woran das jetzt ganz genau liegt. Ich muss dazu sagen, also wenn wir uns jetzt nochmal auf diesen O-Ton beziehen, wenn es jetzt allein ums Klarkommen der Männer geht, weil sie aus dem Konzept sind, wenn da eine Frau steht, das suggeriert der Shumway ja, dann würde ich gerne fragen, was das für ein Menschenbild ist. Also in der echten Welt müssen Männer ja auch damit klarkommen, wenn irgendwo plötzlich eine Frau auftaucht.
Absolut. Bisschen Mittelalter angesagt dort. Lass uns mal auf andere Sportarten gucken. Lass mal von Darts weggehen. Gibt es andere Sportarten, wo es Diskussionen darüber gibt, ob Männer und Frauen gegeneinander antreten, so wie da jetzt?
Also diese Diskussion gibt's immer in Sportarten, bei denen man davon ausgeht, dass die körperliche, also die Muskelkraft zum Beispiel, nicht so eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel im Skisport gibt's das. Da gibt's auch durchaus Formate, bei denen Männer gegen Frauen antreten. Das gibt's auch ohnehin in gewissen Teamsportarten. Mir fällt jetzt gerade ein, dass es im Rollstuhlbasketball so ist tatsächlich, dass Männer und Frauen einfach zusammen in gemischten Teams spielen. Übrigens so inklusiv sogar, dass dann Nichtbehinderte und Behinderte zusammenspielen. Was ganz bemerkenswert ist, dass es eine gewisse Entwicklung gibt hin zu Mixed-Wettbewerben. Also das heißt, das sind dann Teams und in diesen Teams bestreiten praktisch Männer und Frauen zusammen einen Wettbewerb. Also ich kann da Biathlon aufzählen, ich kann da Badminton aufzählen, Curling und so weiter.
Ist nicht beim Rodeln auch so?
Es gibt unglaublich viele Mixed-Wettbewerbe inzwischen. Das hat auch Vermarktungsgründe teilweise, spiegelt so ein bisschen den Zeitgeist wider. Und was man eigentlich immer vergisst, das ist aber tatsächlich bei Olympia die einzige Sportart, ist Reiten, in der Männer und Frauen gegeneinander antreten, natürlich auch mit ihren Pferden.
Bei der Darts-WM treten erstmals auch Frauen an, so ist es momentan. Und ein Kommentator von Sport 1, der kommt damit irgendwie nicht klar. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion hat uns erklärt, in welchen Sportarten die Diskussion, ob Mann oder Frau gegeneinander antreten, obsolet sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über einen richtig großen Skandal. Knapp 42.000 Zeichen lang war heute der Artikel ganz oben auf der Seite von Spiegel Online. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, die gerade da den Journalismus und uns auch wach rüttelt natürlich. Wir haben viel darüber diskutiert, wie jeder seine Haltung zu der Sache hat. Der Titel dieses langen Textes lautete: Spiegel legt Betrugsfall im eigenen Haus offen. Es geht um den Spiegel-Redakteur Klaas Relotius, der im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert hat und die der Spiegel, ohne das zu wissen, veröffentlicht hat. Und damit ist das Magazin heute an die Öffentlichkeit gegangen. Rahel Klein aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Lass mal vorne anfangen. Was genau ist da beim Spiegel passiert?
Ja, also diesen von dir angesprochenen Text heute auf Spiegel Online, den hat der Chefredakteur vom Spiegel, Ulrich Fichtner, verfasst. Und da legt er diesen Betrugsfall eben sehr detailliert offen. Also Klaas Relotius, der die Geschichten manipuliert hat, das ist ein 33-jähriger Journalist. Der ist für seine Reportagen vielfach ausgezeichnet worden, auch international. Allein im Spiegel-Magazin hat er in den vergangenen Jahren 55 Texte veröffentlicht. Und das waren oft wirklich ganz herausragende Reportagen. Zum Beispiel die Geschichte über den Jungen in Syrien, der eben mit dem Glauben lebt, dass er mit seinem Graffiti den Bürgerkrieg in Syrien ausgelöst hat. Da hat Relotius auch dieses Jahr noch einen Preis für bekommen. Und da hat Relotius jetzt aber zugegeben, er hat manche Geschichten erfunden. oft Fakten einfach verzerrt, falsch dargestellt oder sich auch ganze Dialoge und Zitate einfach ausgedacht, ohne die Interviewpartner überhaupt jemals getroffen zu haben. Und das soll in mindestens 14 Geschichten der Fall sein, wie er sagt.
Wie ist das alles rausgekommen?
Also es gab interne Hinweise, unter anderem von einem Co-Autoren von Relotius. Der ist stutzig geworden bei einer Geschichte, an der sie zusammen gearbeitet haben. Und der hat dann auf eigene Faust untersucht, ob das eigentlich alles so stimmen kann, was sein Kollege da so alles schreibt. Ja, und letzte Woche hat Relotius dann ein Geständnis bei seinen Chefs beim Spiegel abgelegt und er sagt eben, dass es ihm bei seinen gefälschten Geschichten nicht um das nächste große Ding gegangen sei, sondern ich zitiere, mein Druck, nicht scheitern zu dürfen, wurde größer, je erfolgreicher ich wurde.
Was im Umkehrschluss auch vermutlich viel über die Branche aussagt, wie sind die Reaktionen auf diese Enthüllung?
Also Twitter ist natürlich sehr hochgekocht heute, da war es ganz, ganz oben in den Trends und da gab es auf jeden Fall viel Lob für den Spiegel, dass sie da sehr offen eben mit umgehen und das auch so ausführlich aufarbeiten und nach außen kommunizieren. Der Spiegel hat sich in dem Artikel auch ganz explizit entschuldigt dafür, dass das passieren konnte. Der will eine Kommission einberufen, um die Vorgänge auch aufzuklären, um auch zu vermeiden, dass das in Zukunft nochmal passiert, sowas. Viele auf Twitter haben aber auch Kritik an den Medien beziehungsweise an der Bedeutung von Preisen und Auszeichnungen im Journalismus im Allgemeinen geübt. Ja, dass das halt einfach so einen Starkult befördert und natürlich auch Druck aufbaut, dass man immer krassere, tollere, größere Geschichten schreiben muss oder will, die es zum Teil einfach vielleicht gar nicht gibt.
Dass man liefern will, dass das vielleicht auch gelesen werden will oder dass man das eben mitbekommen will. Tja, ein mit vielen Preisen ausgezeichneter Reporter beim Spiegel hat jahrelang Geschichten erfunden oder zumindest manipuliert, heimlich, ohne dass jemand davon wusste. Das hat der Spiegel jetzt in eigener Sache heute offengelegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.